Servus, Christi und hallo. Willkommen zurück zu unserem Podcast Einfach Trinken. Wir sind auf dem Weingut Adam Lilek von Sime zusammen mit dem Flo aka Dilly Dillinger. Und die beiden repräsentieren heute die Sime Weingüter. René, wir haben schon in der ersten Folge gesagt, wir sind sehr, sehr dankbar, sehr stolz, dass wir hier in diesem Kleinod in der wunderschönen Südsteiermark sitzen dürfen. Aber genug des Vorgeplänkels, wie man so schön sagt. Es gibt einige Weine zu besprechen, also.
Ich muss trotzdem sagen, herzlich willkommen aus der wunderschönen Südsteiermark. Es ist noch immer atemberaubend, was wir da miterleben dürfen. Wir haben jetzt auch schon das zweite Glas im Glas. Und wir haben jetzt so wie ein Leutschach vom Weingut Tillinger im Glas. Und ich glaube, wenn wir schon im Glas haben, werden wir auch das Weingut zuerst besprechen. Leutschach ist ja ein gesteinsgeprägtes Gebiet. Ah, stimmt nicht, ein Opok-geprägtes Gebiet. Entschuldigung, wir sind am Eichberg, da ist Gestein, da haben wir Opok. Und Kalkmerkel, was man auch schon im Glas merkt, hat eine Softigkeit, hat also ein bisschen dunkle Würze drin, eine angenehme Säurestruktur. Und jetzt erzähl mir kurz, wie ist der ausgebaut, was ist dein Gedanke dahinter, und dann besprechen wir alles andere.
Ja, genau, Sauvignon Leutschach, gewachsen auf Opok, hast du ja schon gesagt. Ausgebaut, 2/3 im großen Holz, 1200 Liter Fassel gebraucht und der Rest war im Stalltank. Holz soll nie im Vordergrund sein, soll den Wein einfach unterstützen, ein bisschen Struktur geben. Ja, du hast gesagt, scheint softig, bin ich ganz dabei, sehr reife Frucht drin, ein bisschen das Gelbfruchtige rein, was eigentlich schon ein bisschen vom Opok kommt. Sehr, sehr harter, tiefgründiger Boden, der schon viel Druck mitbringt.
Das heißt, wir haben 2023 im Glas. Wie lange ist der Ausbau?
Ja, ist jetzt mit Ende Juni in die Flaschen gekommen, weil wir mit unserem Simikaton mit 1. Juli auf den Markt gekommen sind. Und ist bis Mai, kannst du sagen, auf der Feinhefe gelegen. Und genau, dann in die Flaschen kommen.
Ja, ganz wichtig, Zeit wieder. Ein Dreivierteljahr ungefähr im Gebinde, dann in die Flaschen gezogen. Und da merkt man einfach wieder, wieder alles verstanden, dass das Thema Zeit auch wichtig ist, dass der Wein sehr ruhig kriegt. Und im Glas hast du einfach auch eine gewisse, der Wein ist, natürlich hat er eine gewisse Nervigkeit, aber das hat er nicht, weil er unruhig ist. Das hat er von der Säurestruktur und der Wein ist gesetzt, hat eine Softigkeit und gefällt mir irrsinnig gut und ist ein toller Vertreter eben aus dem Gebiet, aus dem Ort. Und was ist die Philosophie am Weingut überhaupt, wenn es ums Thema Ausbau geht? Macht ihr klassisch Gebietswein im Stalltank, der Rest im Holzfass? Oder wie funktioniert das bei euch?
Bei mir ist es so, dass natürlich Gebietswein ganz klassisch im Stalltank, das soll frisch sein, das soll fruchtig sein. Und dann ob Ortswein ist bei mir immer zumindest ein Teil im Holz gewesen, großen Holz. Und dort fange ich dann auch schon an, spontan zu vergären, also ohne Reinzuchthefe. Und im Riedenweinsegment ist dann bei mir 100% Holz, gebrauchtes Holz zumeist. Und auch eben spontan vergoren. Also da will ich dann nicht mehr viel was eingreifen, das soll wirklich reifen. Und genau.
Ja, du hast ja fantastische Herkünfte. Und wenn das Sortiment ist gar nicht so klein, wenn wir von deinen zwei Liebkindern sprechen, was wären deine zwei Liebkinder, wenn man so haben, sagen soll, muss?
Liebkinder, das ist immer ein bisschen schwierig. Das hast du auch bei jeder Weinverkostung dabei, dass die ja. Leute zu dir sagen, ja, was ist jetzt ja. Dein Bester?
Was ist dein Liebling?
Im Endeffekt kann ich dir da jetzt keine Antwort drauf geben. Ich trinke irrsinnig gern einfach einen Welsh Riesling, einen klassischen. Das ist so, der geht immer. Ortswein, ganz ein spannendes Thema, weil das auch einfach Weine sind, die du sehr wohl dahin trinken kannst, aber trotzdem schon ein bisschen was zum Nachdenken hast. Und dann ganz cool natürlich auch die einzelnen Reben zu vergleichen und schauen, wie unterschiedlich die schmecken. Also ganz cool.
Du merkst, schwierig.
Also ja, ganz einfach zum Start, ja. Zum Starten erwischt, dann machst du mit dem Ortsmann weiter und dann reden wir.
Die Grundsage ist, ich hasse diese Frage. Ja. Das Gleiche, wenn du fünf Kinder hast und du fragst, wer ist der Lieblingskind? Genau. Es gibt keine Lieblingskinder, sind alle fantastisch.
Aber dann komme ja wieder ich als absoluter Newbie und der ganz Schlimme, wo der immer dem René die Fragen wegnimmt oder sie beantwortet, wie man es eigentlich von Kennern nicht möchte. Ich kenne euren Weißburgunder, der ist mir in Erinnerung geblieben. Also warum, weiß ich nicht. Cool. Er hat bei mir zu Hause immer einen Platz im Weinkeller.
Das freut mich. Aber eins noch dazu, was weil ich glaube, für uns Sime alle sprich, für uns ist es immer ganz wichtig, dass wir hinter unseren Weinen, hinter unseren Produkten stehen. Wir wollen keinen Mainstream-Wein machen, wo jeder sagt, ja, nein, das passt ja, das kannst du trinken. Für mich persönlich ist es wichtig, dass ich mit meinen Kunden Weine verkoste und der Kunde sagt, da hat jetzt irgendwas, was könnte das sein, dass ich dann argumentieren kann. Warum schmeckt das so? Warum hat das jetzt ein bisschen mehr Säure? Warum hat das ein bisschen einen Gerbstoff hinten? Und das ist für uns ganz wichtig, dass das einfach authentisch ist und damit wir sagen können, das ist einfach so. Ja.
Das heißt, in diesem Paket, was wir hier vor uns stehen haben, eben mit den 7 verschiedenen Sauvignon Blanc aus der Südsteiermark, ist es schon auch wirklich, wie ihr gesagt habt, das spiegelt die Südsteiermark oder auch wirklich die Spitze der Südsteiermark im Sauvignon Blanc-Bereich in einem, ich sag mal, leistbaren, trinkbaren Leidenschaftsbereich. Aber könnte ich euch auch nachts wecken, euch die 7 geben und ihr würdet sie auseinanderhalten und wissen, welcher ist von wem? Weil sie so unterschiedlich sein oder doch wieder so ähnlich? Oder?
Auseinanderhalten kann man es mal auf jeden Fall. Natürlich wird es dann vielleicht in gewissen Orten, also wie wir jetzt heute schon ein paar Mal geredet haben, wir haben ja 5 Ortsweingebiete in der Südsteiermark und das sind ja alles nur Ortsweine. Das heißt, wir haben zweimal die gleiche Herkunft drinnen und Leutschach auseinander zu kennen und auf den Betrieb hinzulegen. Es macht ja nämlich auch der obere Germut ein Leutschacher Ortswein, was mit dem Paket ist. Ist es nachher schon schwierig, aber ich glaube, dass man so immer so eine kleine Nuance oder so eine Richtung hat, wo man weiß, okay, das könnte vielleicht von Dillinger kommen oder das könnte von Germut sein. Also das weiß man nochmal schon.
Die dann auch, die genau, dazu kommt.
Genau. Die Handschrift mehr oder weniger dann, was jeder halt ein bisschen mitbringt. Aber bei uns ist es ja so, bevor es das Paket gibt, bevor die Weine abgefüllt werden, wird das ja von uns mehrmals verkostet und wenn dann jeder sein Okay für einen anderen gibt, dann kommt das in die Flaschen. Das heißt, wir probieren es ja regelmäßig und deswegen glaube ich schon, dass wir da hinkommen.
Okay.
Mir ist ja eins wichtig, du hast ja eines angesprochen, was mir am Herzen liegt, Wöschriesling. Du hast ja nicht nur einen Wöschriesling-Gebietswein, du hast ja die Ried Striegel.
Genau.
Da bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, wo die Ried Striegel ist.
Kannst du auch nicht wissen, gibt es noch nicht so lange, ist ein Pachtweingarten von mir. Kleiner Nähe, Luftlinie 1000 Meter. Habe ich 2018 gepachtet. Einen Teil habe ich ausgerissen und jetzt neu bepflanzt. Und eben der andere Teil, wo mitunter Muscatella, Weißburgunder und der größte Teil Welschriesling steht, mit 35 Jahre alte Welschrieslingsteig. Und dort gibt es einen Riedenwein, Ried Striegel. Der 21 ist übrigens am Montag in die Flaschen gekommen. Das heißt, der ist auch 2 Jahre im Fassel gelegen, gebrauchtes Fass. Und ja, da versucht man einfach zu sagen, dass Welschriesling nicht immer der leichte, frische Spritzwein sein muss, sondern dass der auch Potenzial hat, dass du da einen Riedenwein draus machst.
Welschriesling ist fantastisch, das wissen wir inzwischen schon. Und für mich einer der fantastischsten Vertreter für Herkünfte. Und wenn wir jetzt von Herkunft sprechen, du hast ja nicht den Bössnisberg, du hast den Hochbössnisberg.
Richtig.
Und der Hochbössnisberg gegenüber dem Bössnisberg, wo ist da der Unterschied?
Es war bis vor ein paar Jahren alles der Bössnitzberg. Das hat sich jetzt getrennt, mehr oder weniger in einen südlichen Teil und in einen nördlichen Teil. Der Bössnitzberg ist eigentlich der südliche Teil, der zu Slowenien grenzt. Und der Hochbössnitzberg, der nördlichere Teil davon. Aber und das hat man einfach ein bisschen getrennt, weil du einfach eine klare Linie durch hast. Das ist jetzt halt eine Bundesstraße, aber das ist wirklich deutlich abgrenzt. Und ja, der Bösnitzberg war richtig eine sehr große Riede und deswegen hat man da 2 Teile draus gemacht.
Ja, und dem mit der Riedenklassifizierung, wo es eben 23 war? Oder 22 oder 21?
Das ist jetzt eine gute Frage.
Die Riedenklassifizierung?
21.
Hat es angefangen, aber die offizielle Klassifizierung, wo es nachher mit der Riedenkarten rausgekommen ist, das war wirklich 23. Genau, vorher gesagt, ist das alles offiziell.
Ja, ich komme mit den Zahlen nicht mehr durch. Aber es ist gar nicht so unwichtig, weil wenn man den Bösnitzberg anschaut, der ist wirklich eher eine größere Herkunft. Und das macht dann schon Sinn, dass du das einteilst in den Norden und in den Süden. Und Opok ist trotzdem der Mutterboden und da geht es rein um die Ausrichtung.
Genau, ich meine, Opok ist ja Mutterboden, ja, denn der ist in der ganzen Südsteiermark, wenn nicht Steiermark, verteilt als Grundgestein. Aber bei uns, also Bösensberg und Hochbösensberg, ist zum Großteil Opok, ja.
Und dann hast du aber noch, weil jetzt so ein schönes Hochdeutsch sprechen wollen, schöne Fantasienamen oder Markennamen hast du ja noch. Was ist mit denen?
Was genau willst du jetzt ansprechen?
Ja, ich weiß nicht. Ich habe gelesen, es gibt einen Pinot Noir, der hat keinen.
Das sind keine Fantasienamen. Ich habe mehr oder weniger eine zweite Linie.
Richtig.
Wobei,
so
da gibt es zwei Weine drinnen. Ich habe 2017 hab ich einen Weißburgunder gelesen von meinen ältesten Rebstöcke. Du warst übrigens einer der Ersten, der den Wein damals verkostet hat. Hab mir ein Fassel gekauft, hab den Wein von den alten Reben, so heißt der übrigens, Weißburgunder, alte Reben, 441, das ist die Parzellnummer.
Genau, 441, genau, das wollte ich wissen.
Das ist die Parzellnummer, ja. Gelesen, das waren die letzten Trauben, die ich reingeholt habe, hab die ganz Trauben gepresst, als andere wird die gräbelt bei mir. Mhm. Das ins Fassel dann spontan vergoren, Sirupbau. Und dann ohne Pumpen und ohne Filtrieren in die Flaschen zu. Also cool. Das ist so eine Spielerei. Und seit dem 21er gibt es da immer einen Pinot Noir.
Aber der hat keine Zusatz?
Der heißt Nummer. Einfach
Pinot
Noir.
Pinot Echezo.
Ja, genau. Das wäre cool, ja.
Da, und wie alt sind die Reben lang vom Pinot Noir?
Pinot Noir ist eine Pachtfläche, die sind 30 Jahre.
Ja. Richtig cool. Aber Weißburgunder, kann mich erinnern, war ich einer der Ersten und das war richtig gut. Es hat am Zacken mehr Holz gehabt.
Genau, es war ein Eichsholz. Ja. Es hat eine ordentliche Reife gehabt, also das hat 14,5 Umdrehungen gehabt. Und
das ist perfekt für dich.
Ja. Ja, es genau. Muss auch sowas geben.
Ja, ich finde das großartig. Nein, ich sage immer das Gleiche, mir ist ja Alkohol richtig wurscht. Wenn man es nicht spürt, ja, wenn das alles eingebunden ist, und es harmonisch ist, dann ist, was da oben steht, sowieso vollkommen wurscht.
Man muss ja dazu sagen, der Alkohol ist immer stark jahrgangsabhängig. Ne? Also es wird wahrscheinlich auch heuer ein bisschen darauf hinauslaufen, dass wir vom Alkohol etwas höher sind,
ja.
Weil es einfach ein sehr warmes, sehr reifes, aber auch gleichzeitig sehr frühes Jahr ist. Und jetzt versucht man halt natürlich, die physiologische Reife wirklich auszunutzen. Und da muss man das halt leider ein bisschen länger hängen lassen, damit der Wein eben das
fertig
bringt, was man haben will. Ne?
Physiologische Reife, ich habe davon ganz viel in den letzten Tagen gehört. Dann ist er eigentlich erst fertig.
Genau, so ist es. Und da können aber manchmal eben die Zuckergrade, das was eben nachher in Alkohol umgewandelt wird, eben teilweise schon höher sein als vielleicht in etwas kühleren Jahren.
Ja.
Und ja, dadurch kommt eben der Alkohol zustande.
Ja. Sonst würdet ihr unreife Früchte ernten, also jetzt mal umgangssprachlich.
Genau, so ist es, ja.
Der Witz ist ja, wenn man uns schon länger zuhört, ich habe immer gejammert, dass heuer ein spätes Jahr wird, weil es war ja am Anfang, also wie die Blüte war.
Na, du hast gesagt, es wird ein ganz frühes Jahr, hast du gesagt, mal ganz am Anfang gesagt.
Ganz am Anfang.
Ja, und dann nicht mehr.
Genau, zuerst habe ich gesagt, es wird ein ganz frühes Jahr, dann hat es sich wieder einpendelt, aber jetzt ist wieder so, dass wir wirklich zwei Wochen vorher sind und es wird mit 9., 10. wird wahrscheinlich dann
die Hauptlese
beginnen.
Genau, ja. Das erste Hauptlese beginnen, ja. Ja.
Und damit meinst du nicht 9. Oktober, sondern
die Zeiten sind schon angefangen.
Am 9. Oktober sind schon alle auf die Malediven und lassen sich wieder feiern.
Bitte, liebe Zuhörer, das nicht glauben, weil es ist nicht so. Ich bin aus der Tourismusbranche, ich wäre schön. Also Winzer, wenn ihr zuhört und ihr wollt auf die Malediven, bitte bei mir melden, aber das ist nicht so.
Also um die Zeit, am 9. Oktober, sind wir bei den befreundeten Winzer in den Kellern und coasten
einmal
die Weine, die in der Gärung sind. Oder
rennen im Restaurant, im Buschenschauen kommen an und dann einfach nur arbeiten.
Ja, genau. Ich muss jetzt aufgrund der Zeit überleiten, weil ich bin die ganze Zeit schon unfassbar neugierig. Wie heißen denn die Riede? Also wo sitzen wir jetzt genau? Wir sitzen ja quasi, hier ist ein Haus mitten im Weingarten, kann man sagen. Und welche Trauben, also was wächst hier um uns herum?
Also wir sind jetzt hier auf der Riede Gotscheba. Gotscheba ist unsere Monopollage. Das leitet sich von unserem Hausnamen ab. Unser Vulgo-Name ist Gotscheba.
Also Adam Lilek, Weingut-Namen jetzt, aber Vulgo-Name Gotscheba.
Gotscheba, genau. Gotscheba. Ja. Und das Ganze kommt so ein bisschen aus dem 16., 17. Jahrhundert, wo eben natürlich, wie man es vielleicht auch schon ein bisschen raushört, aus Slowenien das Wandervolk, auf das ist das ein bisschen zurückzuverfolgen, bei uns da eben niederlassen hat und da eben eine kleine Wirtschaft aufgebaut hat. So wie es damals natürlich üblich war, so als Selbstversorgerbetrieb. Das heißt, mit Viehzucht ein bisschen ein Wort haben wir gehabt, natürlich Erdäpfel und so weiter. Das war halt ganz typisch und klassisch.
Erdäpfel, da!
Ja, natürlich. Das funktioniert überall. Und
Erdäpfel.
Erdäpfel.
Zu Deutsch Kartoffel. Oder Grundbirn für die anderen. Genau. Und, aber der Wein hat immer schon eine Rolle gespielt. Also es war immer schon ein bisschen ein Weingarten da. Und es ist immer schon ein bisschen Wein gemacht worden, auch. Natürlich auch mit Obstbäumen, die haben wir natürlich auch gehabt. Schnaps ist auch schon immer gemacht worden bei uns. Und irgendwann ist eben nachher der Betrieb von Gotscheba auf Adam umgewandelt worden, beziehungsweise durch Heirat. Und das war im 1893 und seitdem heißt der Betrieb Adam. Und mit 99 beziehungsweise 2000 nachher hat mein Papa da hergeheiratet, der kommt vom Lilleck und dadurch ist der Doppelname Adam Lilleck entstanden. Das heißt, es sind eigentlich zwei Familiennamen und damit einfach auch die Verwechslungsgefahr, es gibt ja doch, ja, wir sind am Berg oben, früher ist man nicht so weit gekommen. Also es gibt mehrere Adams und es gibt mehrere Lillecks, aber Adam Lilleck gibt es eben noch in dem Fall nachher nur einen und das ist eben das Wichtige.
Gut.
Und ja, zu den Rebsorten bei uns da herum am Berg. Also wir haben die Weingärtenflächen nicht nur auf der Riede Gotscheba, sondern ein bisschen was am Kranachberg, der obere Kranachberg. Da war es eben auch mit der
Riedenwein. Das ist der Nachbarberg, möchte ich jetzt so sagen.
Genau, oder? Also bei uns ist direkt die Grenze zu Gamlitz. Also wir sind eigentlich Gemeinde Leutschach, aber vom Weinbauort her Eichberg. Also es ist auch ein bisschen kompliziert, aber das ist ganz klar mit der Geologie nachher von den Ortsweinen der Weine, von den Ortsweinen her ganz klar unterscheidbar. Und ja, der Kranachberg ist eben nicht weit weg und da haben wir Sauvignon und Muscatella hauptsächlich umstehen. Und ein bisschen was haben wir auch noch in Leutschach am Tschamilonberg. Und aber da bei uns daheim, also klassische Sortenvielfalt der Steiermark. Also von Welschriesling über Weißburgunder bis hin zu Sauvignon, die was wir nachher aus Ried Gotscheba extra ausbauen, alles dabei.
Und jetzt haben wir im Glas Sauvignon Blanc Eichberg. Und was richtig cool ist, jetzt haben wir zwei Herkünfte, Leutschach, was wir ja schon gesagt haben, einen Zacken softiger, dunkle Würze. Und beim Eichberg merkst du schon, du hast mehr, ein bisschen mehr Kühle, ein bisschen mehr Frische drinnen. Der Wein hat eine Reduktion, ist übertrieben, aber der hat einfach eine Festigkeit, der hat einen ganz festen Körper. Und Eichberg ist halt immer von der Choralpe ein bisschen geprägt, diese kühlen Einflüsse. Und wunderschön ausgearbeitet, zweimal Ortswein, Leutschach, perfekt und Eichberg, perfekt. Und ja, also wenn du jetzt zwei Glasel nehmen und hinstellst, dann weißt du schon einmal, das sind zwei verschiedene Herkünfte mit derselben Rebsorten, aber wenn du dann weißt, dann noch, welche Böden das sind, ist es alles nachvollziehbar. Also wirklich ein super Glasel Wein, beide fantastisch. Und wenn wir schon auf der Gotscheba sind, dann ist auch der Welschriesling wieder mal ganz wichtig. Und das heißt, du hast einen Welschriesling Gebietswein und eben den Welschriesling Gotscheba.
Genau.
Und wie ist der ausgebaut?
Also bei uns ist grundsätzlich so, dass wir die Riedenweine fast alle bis auf Kranachberg zum Teil alle natürlich im Holzfass vergären, alle spontan vergären. Also das ist so der Klassiker, was jeder Winzer eigentlich immer erzählt, aber es ist halt nur nochmal so, damit, wenn man Herkunft transportieren will, sollte man halt nichts anderes reinhauen. Und der Welschriesling ist bei mir genau im Betrieb schon immer so gewesen, weil ich gesagt habe, Welschriesling ist für mich wichtig. Mir schmeckt es selber auch, also ebenfalls wie Pantilli. Also ich bin selber ein Welschtrinker. Und ich habe mit dem Wein, mit der Riede Gotscheba, die Chance, dass ich eine alte Anlage habe, die was 30 bis 40 Jahre alt sind und eben einen super Boden habe. Und dadurch.
Apropos durch, wir lassen kurz den Traktor durchfahren. Ja.
Und dadurch schaffen wir eben tiefgründige Weine zu machen. Und der Welschriesling ist eben auch so einer, der was das zusammenbringen kann. Also er hat von Haus aus die Frische, er hat von Haus aus die Säure und er ist von Haus aus auch eine Rebsorte, die was nicht zu überbordend von Aroma her wird. Und das ist mir immer persönlich wichtig.
Und jetzt ganz kurz Kranachberg und Oberer Kranachberg. Wahrscheinlich wieder Ausrichtung, ein Unterschied, Böden werden wahrscheinlich ähnlich sein. Oder ist da ein bisschen mehr Unterschied?
Der Kranachberg, da haben wir das gleiche Thema eigentlich wie vorher beim Bösnitzberg. Also der Kranachberg ist auch eher eine Großlage gewesen Und man hat jetzt versucht, das Ganze ein bisschen kleiner zu kategorisieren, die einzelnen Fleckerler sozusagen herauszunehmen und das ein bisschen genauer einfach ins Rienweinsystem einzubauen, dass der Endkonsument auch auskennt, okay, wenn jetzt ein Kranachberg trinkt, kann man sagen eigentlich, das kann von überall sein, der Kranachberg, weil es eben so groß ist. Aber wenn jetzt einen oberen Kranachberg eingeschenkt kriegt, dann weiß er ganz genau, okay, das sind jetzt die 1,5 Hektar, 2 Hektar, die was da oben an der Grenze zu Eichberg schon sind, sehr hochgelegener sind und dadurch ein bisschen andere Charakteristik im Wein nachher kommt.
Mhm. Aber wir sind ja hier, und das muss man jetzt sagen, am Eichberg sehr hoch auch. Also so ist es mir vorgekommen bei der Anreise, den Kranachberg kannte ich schon. Und jetzt Eichberg noch einmal, also wirklich von Ausblick und so weiter, also Top-Lage. Sag ich jetzt wieder mal als Weinliebhaber.
Für mich ist der Eichberg immer einer meiner Lieblingsherkünfte, weil er eben diese kühle Brise vom
die spürt man auch. Also ich habe sie gerade wirklich...
Immer da, ja. Also wenn du da sitzt, natürlich ist Warmheit, aber du spürst immer, es tut sich ein bisschen was. Und natürlich muss es auf die Trauma auswirken und das macht richtig Sinn.
Du musst aber auch dazu sagen, dass Eichberg gehört ja eigentlich zu Leutschach. Also das ist ja eine Katastralgemeinde von Leutschach. Und ist halt aufgrund der Geologie, aufgrund des Bodens, wird das separat angeführt. Gell? Mhm. Also das ist ja eigentlich Gemeinde Leutschach.
Genau, also Eichberg hat Schotter, den Kreuzberg-Schotter und dann eben Leutschach und den klassischen Opok, den Kolb-Merkel-Boden. Das ist immer das, es wurde so eingeteilt, das haben wir schon mal gesagt, aber es gibt halt immer wieder alles und überall.
Ja, natürlich, das ist auf jeden Fall so. Aber ganz klar, der Eichberg, wie du gesagt hast, mit den Schotter, und was auch speziell ist, ist der Konglomerat. Der Schotterkonglomerat, der was ihm nachher den gewissen Kalkgehalt im Boden nachher mitbringt und vor allem im alten Reben nachher das in tieferen Sedimenten aufziehen können und dadurch halt viel mehr Mineralität in den Wein einbringen.
Ah.
Und das ist eben Eichberg, so wie da jetzt auch im Glas. Da sind natürlich ein paar jüngere Anlagen, die was so ungefähr 20 bis 25 Jahre alt sind. Dabei, aber auch von unser Ried Gutscheber, unser Top-Lager, also unser Flaggschiff eigentlich, immer wieder Teile dabei. Und bei uns ist ja so, wir mit unserem Sauvignon Blanc Ried Gutscheber, mit wollen wir eigentlich bei unserem Betrieb sagen, dass Sauvignon am Eichberg so drauf hat. Und dann ist aber immer wieder was, ein Fassel dabei oder so, das was uns vielleicht fürs Flaggschiff nicht ganz so passt, weil wir ja doch so ein bisschen eine I-Tipfelreiter sind. Und das sind dann Abstufen in den Ortsweinen. Das heißt, es kann auch von Jahr zu Jahr manchmal ein bisschen mehr Holz dabei sein und manchmal ein bisschen weniger Holz. Und dementsprechend nachher der Wein sich zeigen, ob er jetzt ein bisschen mehr Mineralität hat oder vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr in die fruchtige Richtung geht. Weil wie wir vielleicht wissen, also junge Rebstöcke bringen eher die fruchtigeren Trauben und die alten Rebstöcke eher die tiefgründigeren und mineralischeren Trauben.
Mhm. Jetzt ich wieder als Newbie, als Weinliebhaber und Nichtkenner. Das Thema alte Reben sehe ich relativ häufig, vor allem auch in anderen Ländern, oben stehen. Das würde ich jetzt hier aber so nicht finden. Sondern das ist nichts, wo man jetzt sagt, das gibt's aufs Etikett hinauf, oder?
Ich glaube, es sind schon ein paar, die was das aufschreiben. Also allein mit dem Dili jetzt, also mit so einem Weißburgunder alte Reben. Und vor allem auch, glaube ich, im Bereich Weine, was vielleicht noch nicht unbedingt ins DRC-System manchmal passen. So wie es bei uns zum Beispiel, wir haben auch Rotwein, da schreiben wir auch alte Reben auf ihn. Und aber auch andere, also hin und wieder sieht man schon. Also
okay, das ist für mich jetzt als Konsument wichtig, also das zu verstehen, einfach nur warum, wieso,
wann. Ich war letztes Jahr am Weingut Tschetsche Brüm an der Mosel und dann hat die Frau Senior Brüm hat uns gefragt einfach, was eben unsere alten Rebstöcke sind in der Steiermark. Dann habe ich ihr das gesagt, dann hat sie ein kurzes Lächeln ausgekommen und hat gesagt, mit den jungen Buben kann sie nichts anfangen, weil an der Mosel sind alte Stöcke zwischen 80 und 100 und bei uns kannst du halt schon aufschreiben, ich sage mal, ab 25 Jahren das alte Rebstöcke sind.
Okay.
Aber das mit den alten Reben, das ist ja eine Bezeichnung, früher hat es ja oft gegeben, Reserve
oder sonst was. Das ist alte Rebstöcke.
Das heißt ja nicht per se alles. Also.
Genau, ja. Und es ist ja wirklich auch noch nicht niedergeschrieben, wirklich, was jetzt alt ist. Gell. Es gibt natürlich den einen oder anderen, der was da, ja, vielleicht einem sagt, er mit 25 auch schon alt. Aber ich verbinde das immer eigentlich so mit einem also, Jugendleben. Also mit 25 ist man jetzt noch nicht alt. Und so ab 30 fängt man alt an, finde ich.
Okay, du musst jetzt aufpassen, der René sitzt da und
der ist schon
bald alt. Ja, aber der René schaut ja aus wie unter 30. Also.
Alles gerettet. Wein konserviert.
Ja, ja. Da, über den Wurzenberg müssen wir jetzt kurz sprechen, weil ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht einmal annähernd, wo der Wurzenberg ist.
Der Wurzenberg ist in Fötschach, also auch in Leutschach sozusagen. Und dort gibt es die Christophoruskapelle, vielleicht bist du dort schon mal vorbeigefahren. Ja. Und direkt darunter sind unsere Weingärten. Das ist eine Südkessellage und dort stehen nur Burgunders drauf. Das heißt, wir haben da Morillon, Weißburgunder und ein bisschen Grauburgunder. Aktuell bauen wir da nur den Morillon extra auf, weil das dort auch die ältesten Rebstöcke sind. Aber es wird früher oder später wahrscheinlich auch daraus auslaufen, dass wir die ganze Riede als eins machen und den Sortenverschnitt sozusagen als Herkunft zeigen wollen. Nicht die Sorte im Vordergrund stehen haben wollen, sondern eben die Lage im Vordergrund stehen haben wollen.
Aber ich habe schon gemerkt, jetzt du kennst unsere kleineren Lagen.
Ja, gar nicht.
Alle nicht. Das heißt, wir werden euch mal einbrocken und mal eine Riedenrunde machen.
Das ist das Allerwichtigste und da sehe ich zum Lanz, auch ich, obwohl ich da wohne, du kannst nicht alles kennen und deswegen ist für jeden wichtig, fahrt zu den Weingütern hin und schaut euch das wirklich vor Ort an, weil ich werde jetzt dann wirklich mit die Burma Runde fahren und schaue mir das Ganze an, weil das ist witzig, dass ich das noch nie gesehen habe.
Machen wir mal eine Radeltour, kann ich da wieder empfehlen als Touristikerin, weil das ist ja die Traumregion zum Mountainbiken, auch gerne mit Motor, wer vielleicht dann doch das ein oder andere Glasel trinken will, aber nicht zu viel natürlich, safety first.
Haben wir noch
schon
für Motor.
Ja, es geht auch ohne. Und dann, also für mich hat das echt sehr, sehr viel gebracht und ansonsten Riedenkarten.at, gell? Also.
Ja, Riedenkarten.at, ich habe mir die Rieden alle durchgeschaut, das sind ein paar Rieden, was ich in meinem Leben noch nie gehört habe und trotzdem muss man das alles anschauen. Und ja, wie gesagt, kommt her, schaut euch das vor Ort an. Wir haben jetzt gerade, wir haben immer die schönste Jahreszeit im Jahr, aber jetzt gerade ist die schönste Jahreszeit im Jahr. Jetzt kommt die Lese, dann kommt der Herbst und dann geht es einfach wieder richtig auf in der Südsteiermark.
Ja, und das ist auch so eure Erfahrung, oder? Also ihr habt quasi jetzt die sehr, sehr intensive Zeit der Lese vor euch und dann die vielleicht noch intensivere Zeit mit Weine veredeln. Ich sage das jetzt einmal so, wie gesagt, ich bin ja kein Kenner. Aber gleichzeitig hast du auch noch die ganzen Gäste da. Also dann ist im Buschenschank viel los, dann will verkostet werden, dann ist das Hotelbumm voll. Also ja.
Genau, also Herbst ist schon
Herbst eine, ist Hauptsaison,
eine sehr fordernde Zeit für uns. Aber halt auch eine Zeit, wo du sehr viel richtig und auch sehr viel falsch machen kannst im Keller. Deswegen sind 24 Stunden oft ein bisschen zu wenig am Tag. Aber trotzdem eine sehr coole und schöne Zeit, weil du halt einfach wirklich Akzente setzen kannst.
Ja, es ist schön, dass touristisch das Ganze im Herbst auf Hochtouren läuft, kann man sagen. Also es sind richtig viele Leute da. Also natürlich auch neugierig, wie wir die Trauben im Weingarten draußen ernten. Und so wie der Flo schon gesagt hat, das ist eben nachher, manchmal denkst du, okay, einen Tag noch hängen lassen, vielleicht die Traum und erst am nächsten Tag ernten und dann erntest du das und dann denkst du, scheiße, hätte es gestern geerntet. Ne? Es sind eben nachher wirklich so ein paar Stunden, was nachher viel ausmacht. Und das wollen die Leute halt auch sehen und mitkriegen, wie wir da eigentlich unter Hochdruck, kannst du sagen, edle Weine produzieren wollen. Und ja, dann ist der Buschenschank voll, dann ist das Gästehaus voll und pipapo. Also, und das als Familienbetrieb ist natürlich immer eher schwieriger zu handeln.
Ja, verstehe ich. Also in Ansätzen.
Aber jetzt ist wirklich die sensibelste Zeit, weil jede Entscheidung, und das sind wirklich Stunden und Tage, entscheiden über das ganze Jahr, was du im Weingarten gearbeitet hast. Das heißt, du kannst den besten Job im Weingarten gemacht haben bis jetzt, wenn du die paar Tage oder einen Tag übersiehst. Entweder geht die Säure flöten oder der Zucker geht hoch. Das heißt, also alle miteinander, alle Weinbauern jetzt in der Steiermark, müssen sich viel Gedanken machen, haben wir sicher schon einen Plan im Kopf. Und ich glaube, es ist schon alles fertig. Die Tanks sind gewaschen, der Rebler steht bereit und die Presse ist gewaschen. Und ab nächste Woche, glaube ich, wird es losgehen. Und der Plan steht und dann geht's los.
Und da möchte ich direkt nochmal einhaken. Ist das dann wiederum von Vorteil, um auf Sieme zurückzukommen, dass man so eine enge Partnerschaft, enge Freundschaft hat in Sachen Wein und da dann wirklich sich mit Gleichgesinnten austauschen kann und vielleicht nicht mit Freunden, die man sonst aus anderen Branchen oder so hat, weil man wirklich auch noch gemeinsam vielleicht was lernt, wie ein Think Tank, wie man so schön sagt. Und dass euch das hilft, gerade in so einer Zeit.
Ja, es ist schön, wenn man sich untereinander austauschen kann, ne? Und da immer ehrlich zueinander ist. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir mit unserer Gruppierung sagen wollen. Wir wollen eben sagen, dass es auch ohne Ego-Trip geht, sondern eben miteinander sein kann, die Offenheit gegenüber den anderen. Weil, jetzt haben wir es jetzt wirklich schon oft gesagt, die Herkunft kann man nicht nachmachen. Und man muss immer das, was man bei einem daheim im Betrieb oder bei sich im Betrieb hat, am bestmöglich umsetzen. Natürlich mit vielleicht ein paar Ideen und Tricks vielleicht von Winzern, die was gewisse Jahre schon durchgemacht haben auch, oder vielleicht die Erfahrung schon gemacht haben, die was ich selber noch nicht gemacht habe. Und dann kann man nachfragen und dann hilft es einem vielleicht schon weiter. Und das ist, glaube ich, der große Sinn von die Sieme.
Genau, also hast du jetzt super erklärt. Aber es sind halt auch andere Sachen. Gell? Also, wir arbeiten mit Maschinen und solchen Sachen, irgendwann wird einmal irgendwas hin, dann rufst du den Kollegen an, sage ich, du, das funktioniert bei mir nicht, kann ich mir das ausbauen für dich und zack, fertig. Und was auch noch immer ganz schön ist in der Lesezeit, man arbeitet ja dann ein bisschen länger in den Abend hinein und dann kann es halt sein, dass du jetzt schon alles zusammengeräumt hast, alles gewaschen hast und du hast jetzt aber noch ein Press, auf das du warten musst, der braucht 2 Stunden, dann rufst du halt schon den Kollegen an und dann gibt es halt entweder einen Welschriesling oder ein Bier und dann fährst du wieder heim, machst du das fertig und dann gehst du mal ins Bett.
Ach, schön.
Oder doch ein deutscher Riesling, oder doch ein Burgunder.
Nein.
Ja. Was passiert? Kommt ab und zu vor, ja. Aber das ist für uns ja alles Weiterbildung.
Also. Ja, so ist es.
Ich bin der Meinung, auch aufgrund der Zeit und weil wir sonst unsere Zuhörer verlieren, würden wir gerne mit euch noch einmal reden, auch wenn dann vielleicht die Zeiten wieder etwas ruhiger sind und über noch mehr einzelne Weine auch von euch sprechen. Wir haben ja schon gemerkt, dass der René und auch ich mit unseren Fragen meistens nicht alle Weine besprechen und verkosten können. Aber auf jeden Fall schon einmal Lust auf Sie mehr, auf die Weingüter von Adam Lilek und von Dillinger machen. Und ich freue mich drauf, weil ich weiß sowieso, also wie ich schon gesagt habe, top, top, top Lagen. Also es gibt nur Gründe, wiederzukommen. Und das wird passieren. Und so lange kann ich wieder einfach nur sagen, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Ich bedanke mich nochmal an allen Mitstreitern hier an diesem Tisch, in diesem Paradies und überlasse euch die letzten Worte.
Weißburgunder, Schwarz-Weiß, Sieme, das muss der meistverkaufteste Wein sein, weil er stärkt nicht nur die Sieme, sondern auch meinen Verein SK Sturm Graz.
Das hast du jetzt schön gesagt. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich drauf sagen soll.
Im Namen der Sieme möchten wir uns recht herzlich bedanken bei euch zwei. Danke für das coole Gespräch und schönen Tag.
Schaut bei den Sieme-Betrieben vorbei. Also wenn ihr in der Nähe seid, unbedingt zuschauen. Jeder hat ein bisschen was zu bieten, gute Weine zu verkosten. Und wenn ihr es nicht in die Region schafft, dann bestellt es halt online.
Ja, zur Not online muss ich zum Abschluss sagen. Also wirklich, kommt hier hin. Es ist ein Traum. Danke.